ARD Sounds.
Wir brauchen endlich echte Geheimdienste, hat der Bundesinnenminister immer wieder gesagt. Und jetzt könnte er sie wohl bekommen. Denn am Mittwoch hat sich die Regierung auf eine umfassende Geheimdienstreform geeinigt.
Handys und Computer ausspionieren, in Wohnungen einbrechen, um Abhörgeräte zu verstecken, private Sicherheitskameras infiltrieren. Das soll dem Verfassungsschutz alles erlaubt werden. Und auch der Bundesnachrichtendienst BND soll viel mehr dürfen. Gegen Hackergruppen zurückhacken, in fremde IT-Fabriken eindringen, sogar desinformieren. Informationen verbreiten.
Und warum? Wegen der Lage, sagt Alexander Dobrindt von der CSU.
Fremde Mächte, sie attackieren uns mit Spionage, Sabotage, Cyberangriffen, Desinformationskampagnen.
Und deswegen machen wir das jetzt auch.
Höchste Zeit, oder? Wer will schon explodierende Drohnen an Leipziger Flughäfen oder längst bekannte Attentäter gegen die Polizei und Gerichte dann doch nicht vorgehen, wie man vielleicht hätte sollen? Wer will das?
Aber muss die Antwort gleich sein, Bandagen ab, alles geht? Führt die Reform der Geheimdienste nicht zu einer alles überwachenden Geheimpolizei im Innern?
Einige unserer Fragen in dieser Folge von 7 Tage wach. Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag. Wir sind Journalisten und Freunde. Wir diskutieren privat und beruflich immer aktuelle Themen miteinander, auch in diesem Podcast. Und dafür lesen und hören wir alles, was wir in die Finger bekommen, denn wir sind gern gut informiert.
Aber selten einer Meinung. Etwa auch bei der Frage, was davon zu halten ist, dass Lkw jetzt erstmal auch sonntags fahren sollen, wenn etwa eben der Rhein mal zu flach ist und auch andere Flüsse zu wenig Wasser führen, um die Güter über den Wasserweg zu liefern.
Ist das nur logisch und pragmatisch? Oder ist das Symbolpolitik? Bringt das überhaupt was außer Stau? Und welche Möglichkeiten gäbe es denn noch? Auch darüber reden wir in dieser Folge von 7 Tage wach.
Und wenn ihr Feedback habt zum Podcast, zur Folge, dann schreibt das gern in die Kommentare. Das freut uns zu lesen und bringt uns und euch vielleicht auch auf neue Ideen.
Weißt du was übrigens?
Was denn?
Jetzt im Urlaub in England, ne? Da habe ich Podcasts gehört, auch ein bisschen, von der BBC.
Ja, löblich.
Weißt du, wie deren Podcast-App heißt?
Nein.
BBC Sounds.
Das ist ja geil. Die das von der ID geklaut oder
ja,
was? Das
ausspioniert. Ja nicht. Ausspioniert.
Einfach mal schön abgekupfert von ARD Sounds.
Wir starten eine neue Zeitrechnung für die Nachrichtendienste. Wir entwickeln unsere Nachrichtendienste hin zu echten Geheimdiensten.
Das eigentlich, wenn man genau hinhört, ist das beste Zitat vom Innenminister bei der Geheimdienstreform, finde ich.
PR-Sprech ist das, oder? Von Alexander Dobrindt, oder was meinst du?
Naja, nee, wir hatten doch neulich erst 70 Jahre Bundesnachrichtendienst und jetzt sagt der Innenminister, das ist eigentlich gar kein echter Geheimdienst. Ich lache mich kaputt.
Wirklich. Naja, also bisher machen die deutschen Geheimdienste, also der BND fürs Ausland und auch der Verfassungsschutz fürs Inland, die machen ja auch nur Beobachtung und Analyse. Ja. Also selber eingreifen, also die, also ich weiß gar nicht, ob das immer allen so klar ist. Selber eingreifen, also die Gefahren abwehren dürfen die ja gar nicht. Und damit stehen die schon, sage ich mal, im internationalen Vergleich relativ alleine da und im Vergleich sind sie dann eben kein vollständiger Geheimdienst.
Naja, also es hat ja auch einen guten Grund, einen historischen, der glaube ich auch nicht allgemein bekannt ist. Für Gefahrenabwehr ist eben die Polizei da. Und das ist ja auch das Ding. Man wollte hier absichtlich mit Blick auf Nationalsozialismus und später eben auch die DDR in der BRD eben genau keinen Geheimdienst, der einfach freidrehen kann.
Natürlich.
Weißt
ja.
Und deswegen Nachrichtendienste sammeln Infos und eingreifen. Das macht die Polizei. Offen, nachvollziehbar, nach Recht und Gesetz und nicht heimlich und keiner weiß von nichts.
Also,
und dieses, jetzt soll dieses sehr sinnvolle Trennungsgebot aufgehoben werden in Deutschland, damit man auch so eine schöne verdeckte Truppe hat, die machen kann, ohne dass dauernd irgendwelche Besserwisser mit ihren doofen Regeln und Gesetzen da kommen.
Das ist jetzt aber, du willst mich jetzt ein bisschen provozieren. Das ist ja schon auch echt jetzt sehr, sehr polemisch zugespitzt. Ja, weil, also es geht echt ein bisschen zu weit. Es wird von der Regierung auch völlig anders dargestellt. Also was jetzt, was die jetzt vorhaben, die sagen nämlich ganz klar, es bleibt trotz aller Reformen bei diesem Trennungsgebot.
Das wird auch künftig eingehalten, nur eben in besonderen Fällen, in denen die Polizei, andere Behörden nicht tätig werden können, können künftig auch zum Beispiel der Verfassungsschutz tätig werden. Das ist auch geboten, um eine Vielfalt von Gefahren auch rechtzeitig zu erkennen und auch abwenden zu können.
Nina Wagen, CDU, inzwischen ja Kanzleramtschefin, war das in den Tagesthemen.
Ja, genau. Nur in ganz wenigen Ausnahmefällen.
Ja, wenn die Polizei nicht darf oder wenn die Polizei nicht kann, dann soll der Verfassungsschutz oder der BND eben schnell selbst handeln können, statt immer nur zu sagen, das ist das, was sie im Moment machen können. Wir hätten da interessante Informationen zu einem möglichen Attentäter. Und darum geht es doch, dass die Behörden auf der Grundlage von Erkenntnissen effektiv handeln können, damit Sachen wie die Drohnenbombe am Flughafen Leipzig, was echt hätte richtig böse ausgehen können, das Attentat vom CSD, was böse ausgegangen ist, damit sowas dadurch möglicherweise rechtzeitig verhindert werden kann.
Ja, okay, dann lass uns mal genauer angucken, was sie alles dürfen sollen. Das ist, glaube ich, nämlich ein bisschen mehr als nötig, um solche Anschläge zu verhindern.
Ich glaube, als allererstes müssen wir mal sagen, dass diese Geheimdienstreform jetzt kein Schnellschuss ist als schnelle Reaktion auf das, was so in den letzten Wochen passiert ist.
Ja.
So.
Okay.
Das steht im Koalitionsvertrag. Das heißt, das wurde sich schon länger überlegt. Das ist eigentlich auch über die Parteigrenzen hinweg unstrittig, dass die Geheimdienste, sagen wir, ein Update brauchen. Also die sollen auf einen modernen Stand gebracht werden mit Befugnissen, die übrigens in unseren Nachbarländern größtenteils komplett normal sind.
Ja klar, aber bei diesem Update, wo sich alle einig sind, da sollte es ja um rechtlichen Rahmen gehen für alles, was jetzt mit online zu tun hat, mit digital und so, weil das eben einfach noch nicht ausreichend formuliert ist. Aber was bei dieser Reform ja jetzt passieren soll, ist doch, dass BND und Verfassungsschutz, also BND für Ausland, Verfassungsschutz für Inland, eine ganz neue Rolle einnehmen, wenn sie eben auch selbst eingreifen dürfen und nicht mehr nur Infos beschaffen. Deswegen redet doch Dobrindt von dieser neuen Zeitrechnung und alles wird anders.
Ja, aber schau doch zum Beispiel mal auf den BND, den Auslandsgeheimdienst von Deutschland. Der kann seine Infos über Gefährder gar nicht an eine Polizei übergeben, die dann für ihn eingreift, weil es gar keine Auslandspolizei gibt, keine deutsche. Ist doch klar, der muss dann die Geheimdienste anderer Länder informieren, die die Befugnisse haben, was Gegengefahren aus dem Ausland zu unternehmen. So Stichwort Cyberattacken aus Russland.
Okay, also dann lassen wir jetzt für die Debatte erstmal BND und Aktionen im Ausland vielleicht außen vor, weil das ist wirklich ein bisschen eine andere Kiste und stimmt, da gibt es eben keine Eingreiftruppe. Aber in der Reform, und das ist ja eben das Ding, da werden ja zwei Sachen gleichzeitig verhandelt, geht es ja auch um den Inlandsgeheimdienst, den Verfassungsschutz.
Ja.
Und der guckt eben nicht auf Bedrohungen von außen, wo wir uns alle gerne sicher fühlen wollen, natürlich, sondern der guckt ja auf uns, auf die Bürger und Bürgerinnen.
Dann wollen wir uns nicht sicher fühlen.
Ja, natürlich, aber da sind wir dann betroffen. Mit unseren Rechten auf einmal. Und auch dieser Verfassungsschutz, der nach innen guckt, der soll ja laut Dobrindt ein echter Geheimdienst werden und viel mehr dürfen gegen uns als vorher. Und da wird es beklemmt.
Naja, beklemmt, weiß ich jetzt nicht für mich. Aber ja, neu. Also wir haben es ja eingangs kurz angerissen, neben den Befugnissen zur Online-Durchsuchung geht es ja auch um Durchforstung von großen Datenmengen im Netz, beispielsweise mit Hilfe von KI oder Zugriffe auf private Überwachungskameras, Betreten von Wohnraum. Der Experte für Terrorismus und innere Sicherheit von der ARD, Michael Götschenberg, der hat das alles mal so aufgezählt im Ersten, was dann da erlaubt werden soll.
Das sind die ganz entscheidenden Punkte, aber eben auch die Manipulation von Kommunikation beispielsweise. Also E-Mails, Messenger-Technik dürfen verändert werden im Zuge einer Operation, dürfen ausgeleitet werden, bis hin natürlich zu der Kompetenz der Online-Durchsuchung, was für den Verfassungsschutz ein ganz wesentlicher Schritt ist. Ja, und beim BND geht es vor allem um Cyberfähigkeiten, der sogenannte Hackback, bis hin eben auch zur Zerstörung eines angreifenden Servers.
Also klar, das sind jetzt alles neue Kompetenzen für den Verfassungsschutz und teils auch für den BND, wie Götschenberg gesagt hat, aber die Polizei darf das meiste davon auch schon jetzt.
Aber praktischer natürlich, wenn das alles Geheimdienste auch dürfen, dann kriegt es keiner mit, oder wie? Das sind ja über 700 Seiten, dieser Entwurf, ne? Dieser Gesetzesentwurf. Das ist ein absolut weitreichender Eingriff in bestehende Gesetze, weil man für die neuen Befugnisse an die unterschiedlichsten Gesetze eben ran muss, damit das wasserdicht
ist. Ja, klar, das ist der Hammer. Wenn du da reinguckst in den Entwurf, das sind Gesetze zum Datenschutz, Persönlichkeitsrecht, Polizeigesetze, Telekommunikationsrecht, Aufenthaltsrecht, dann irgendwie Beamtengesetze oder so, Gesetze, von denen wir gar nicht ahnen, dass es sie gibt. Also wo du da alles ran musst, nur um die Geheimdienste auf den aktuellen Stand zu bringen, dass das alles ja handlungsfähig wird im Jahr 2000.
Aber das ist
das, handlungsfähiger.
Überleg mal, das ist eine fast endlose Liste an Gesetzen, wenn du da reinguckst, ist ja alles online nachsehbar, die da angefasst werden müssen. Und allein deswegen würde ich, wenn ich Parlamentarier wäre, schon erstmal mit Nein stimmen. Weil ich meine, was da alles mit durchrutschen kann, das gibt es doch nicht.
Ja, aber ich meine, man muss es doch machen. Also man muss doch jetzt irgendwas tun. Du hast Sprengstoff in DHL-Paketen, du hast den Anschlag auf den CSD, du hast die Drohne in Leipzig, du hast dauernde Cyberattacken aus dem Ausland und dann hast du einen BND und einen Verfassungsschutz, die nicht ins Handy gucken dürfen oder gegen Hacker zurückhacken. Du kennst die Gefährder und darfst aber fast nichts machen. Ey, das kann doch nicht sein.
Aber,
und dann
mal.
Muss man da halt diesen irren Weg gehen über diese ganzen Gesetzesänderungen.
Warte mal. Selbst einer der lautesten Kritiker von dieser Reform, Konstantin von Notz von den Grünen, der will ja auch, dass die Geheimdienste ein Update kriegen. Dass die rechtssicher im digitalen Raum agieren können. Aber halt nicht auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger. Beim BND hat er jetzt auch nicht die großen Bedenken, hat er gesagt, weil der sich nun mal gegen äußere Gefahren richtet. Aber
etwas ganz anderes ist es aber, wenn man das im Inland macht, wo wir 16 Landespolizeien und eine Bundespolizei und ein BKA haben, die alle sozusagen mit der Gefahrenabwehr betraut sind. Und wenn wir jetzt da noch das Bundesamt für Verfassungsschutz als Gefahrenabwehrbehörde installieren, das den Bürgerinnen und Bürgern geheim gegenübertritt und wo man eben sich nicht gerichtlich gegen wehren kann, das ist ein vollkommen anderes Spiel und aus unserer Sicht ist das überzogen und verfassungsrechtlich hochproblematisch.
So, hat Konstantin von Notz im Interview beim RBB 24 Inforadio
gesagt. Ja, habe ich auch gehört. Aber ganz ehrlich, ob das jetzt die Polizei ist, die meinen Computer durchsucht oder der Verfassungsschutz, also ich bin jetzt natürlich etwas polemisch, aber das kann mir doch auch egal sein.
Aber das geht doch um die Kontrolle dabei. Also hast du ihn ja gehört. Wer kann bei diesen Organen dann noch dazwischen gehen und sagen, so nicht? Also da soll laut Entwurf nur noch der sogenannte unabhängige Kontrollrat drauf gucken, der UK-Rat, auf das, was der Verfassungsschutz macht. Den gibt es schon und der soll jetzt zusätzliche Kompetenzen bekommen. Andere Kontrollorgane, die es auch gibt, die werden dagegen entlastet, heißt das so schön. Will heißen, die bleiben einfach außen vor.
Ja, aber es geht auch da um Effizienz. Also wenn du dir das mal anguckst, hast du wahrscheinlich auch gemacht, das sind 5 Kontrollorgane bisher. Parlamentarisches Kontrollgremium, G10-Kommission, Datenschutzbeauftragte, Vertrauensgremium im Bundestag.
Also, ja, aber ich meine, die Befürchtung ist doch da. Also du hast nur noch diesen UK-Rat aus Richtern und Richterinnen, die über konkrete Fälle auch wirklich Bescheid wissen und die absegnen und die sollen das parlamentarische Kontrollgremium benachrichtigen, die aber nicht mehr auf konkrete Fälle einwirken, sodass die weniger mitkriegen. Und im Verdachtsfall, ja, weißt du vielleicht gar nicht, kriegst keine Auskunft mehr, was unternommen wird oder ob überhaupt jetzt als Betroffener, geschweige denn, dass deine Grundrechte verteidigt werden.
Das kann man doch jetzt noch gar nicht genau sagen, wie das dann genau wird, weil es soll ja eine neue Stelle geben, an die du dich dann als Bürger und Bürgerin wenden kannst, wenn du denkst, da passiert was gegen dich. Das gibt's ja bisher nicht. Also du kannst dann eine Beschwerde an diesen unabhängigen Kontrollrat richten. Und ich glaube nämlich, was von Notz vor allem wurmt, also unterstelle ich ihm jetzt einfach mal, dass Parlamentarier wie er keine neuen Befugnisse bekommen sollen. Also er sitzt ja im parlamentarischen Kontrollgremium, ne? Und das bekommt eben anders als dieser unabhängige Kontrollrat keinen neuen Einfluss.
Ja,
und das findet er natürlich nicht gut.
Ja, aber das ist doch auch keine gute Nachricht, oder? Weil ich meine, die Leute, die im Parlament sitzen und dann auch in diesem Kontrollgremium vielleicht, die werden ja gewählt. Aber dieser UK-Rat da sitzen Richter drin, die eben nicht von der Bevölkerung direkt gewählt werden.
Keiner muss besorgen, dass der Verfassungsschutz bei ihm abends klingelt, durchsucht, ihn festnimmt. All das droht nicht. Die intensivsten Grundrechtseingriffe im Inland sind erweiterte Überwachungsbefugnisse.
Also keiner muss besorgt sein, ne, dass der Verfassungsschutz bei ihm abends klingelt. So meint es Luca Manns, Rechtswissenschaftler, der hat das am Mittwoch in den Tagesthemen so gesagt.
Ja, klar. Nach dem Motto, wer nichts zu verbergen hat. Ne? Aber ich verstehe nicht, warum das nicht weiter die Polizei alles machen soll, das Eingreifen. Mit den Erkenntnissen des Verfassungsschutzes. Dann soll die Polizei eben mehr Befugnisse bekommen, die sie braucht, um im digitalen Raum zu agieren. Die sind doch zumindest auf dem Papier viel besser kontrollierbar als ein Geheimdienst, wo dann nur so ein UK-Rat Bescheid weiß.
Naja, Dobrindt hat sogar ein Beispiel dafür genannt. Wenn ein ausländischer Geheimdienst hochsensible Informationen anliefert und nicht will, dass die einfach an eine Polizei übergeben werden und dann möglicherweise aussickern, dann muss ein Inlandsgeheimdienst doch eingreifen dürfen. Und das darf er aber bisher nicht.
Genau. Immer alles streng geheim, super gefährlich, weil wir umzingelt sind von bösen Mächten, die uns ans Leder wollen. Es muss alles, geht leider nicht wie bisher. Und die Reaktion ist dann nämlich immer, wir müssen auch diese Methoden anwenden. Zurückhacken, Desinformation verbreiten, Undercover-Aktionen.
Ja, sollen wir Gänseblümchen pflanzen?
Dabei ist doch die beste Waffe gegen Geheimniskrämerei, das, was Deutschland gemacht hat in den letzten Jahren, Transparenz oder wo der Weg zumindest hinführt. Und jetzt wird das alles rückabgewickelt.
Ja, selbstverständlich. Also wenn Staatsorgane grenzenlos überwachen dürfen, in Wohnungen eindringen, Geräten rumschnüffeln und so, das ist natürlich im Zweifel brandgefährlich. Das will ja auch keiner. Dafür setzt sich auch niemand ein. Aber es ist ja nicht so, einseitig, wie du es beschreibst. Es gibt die Kontrolle durch unabhängige Richterinnen und Richter. Es gibt weiterhin eine Auskunftspflicht gegenüber dem Gremium, dem auch Notz angehört. Ne, wenn auch irgendwie über einen Umweg. Also Kontrolle ist ja vorgesehen. Und auf der anderen Seite ist aber ein Geheimdienst, der zwar super kontrolliert ist, aber niemandem hilft, den können wir, wo, also weißt du, das ist doch dann auch ineffizient.
Okay, also die Geheimdienstreform ist ja jetzt von der Regierung erstmal so abgesegnet. Und Michael Götschenberg, den wir vorhin schon gehört haben, Terrorismusexperte, Journalist, der hat übrigens noch dazu gesagt, das würde ihn wundern, wenn dieses Gesetz nicht vom Bundesverfassungsgericht landet.
Ja, natürlich landet das da, aber auch das ist schon eingepreist im demokratischen Prozess. Das wäre sogar komisch, sagen wir mal, wenn es dann nicht landen würde.
Ja, ja. Also ich finde es auf der anderen Seite aber auch wieder komisch, wie kann man ein Gesetz schreiben, wo man schon von ausgeht, dass am Ende dagegen geklagt wird. Also,
wir haben es doch auch dargelegt, weil es so komplex ist und so viele Sachen berührt und da auch die Meinungen so diametral gegenüberstehen.
Wie auch immer, selbst wenn jetzt also die Abgeordneten von CDU, CSU und SPD das im Parlament in seltener Geschlossenheit mit ihrer Regierungsmehrheit durchwinken, dann wird sehr sicher dagegen geklagt.
Und das ist vielleicht auch gar nicht schlimm.
Hier, stell dir mal vor, du würdest dich für Politik und Gesellschaft interessieren und für aktuelle Debatten, die da geführt werden.
Mann, was soll das heißen?
Und stell dir mal vor, du hättest ja Humor, also nur mal vorstellen.
Ja, danke.
Und dementsprechend würdest du es klug mögen, aber auch lustig und launig. Welchen Podcast würdest du hören? Na?
7 Tage wach.
Ja, danach, wenn der alle ist.
Keine Ahnung.
Politikum, der Meinungspodcast von WDR 5. Oh. Politikum.
Darauf willst du hinaus.
Ja.
Den haben wir schon mal empfohlen. Die machen das wie wir, nur anders.
Also als Zweitpodcast empfehle ich den gern nochmal. Politikum werktäglich ab 18 Uhr bei
BBC, ARD Sound.
Yes.
Die Trockenheit hält an, die Flüsse haben zu wenig Wasser und wegen der niedrigen Pegelstände werden immer weniger Waren per Binnenschiff transportiert. Entweder die Schiffe müssen mit viel weniger Ladung fahren, um nicht so tief im Wasser zu liegen, oder sie kommen gar nicht mehr durch. Und das alles könnte langsam zu einem echten Problem werden.
Es ist so, dass es insbesondere bestimmte Branchen in Deutschland natürlich trifft. Das sind die Mineralölproduktion, die Chemie, aber auch die Stahlindustrie. Die sind jetzt wirklich sehr stark getroffen.
So sagt es Samina Sultan vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln.
Warum betrifft das gerade diese Branchen? Weil relativ viele Zutaten, die die für ihre Produktion brauchen, große Transportvolumen brauchen und nicht so einfach auf andere Verkehrsmittel als ein Schiff umgeladen werden können. Benzin, Kohle, Sand, Chemikalien und das eben in großen Mengen. Und wenn die Basisstoffe fehlen, kann nicht produziert werden, analysiert Konstantin Röse von der ARD Finanzredaktion.
Wegen des Niedrigwassers im Rhein stehen nach Einschätzungen des Instituts der deutschen Wirtschaft nun Produktionskürzungen an. Weder Schiene noch Straße seien in der Lage, die Güter aufzunehmen, heißt es von den Experten. Chemiekonzern Covestro meldet bereits erste Einschränkungen, was die Rohstoffversorgung und die Produktion angehen.
Und obwohl viele sagen, das wird nichts bringen, so wie es der Kollege Röse ja auch gerade zitiert hat, die Straße kann nicht mal eben aufnehmen, was auf dem Wasserweg nicht mehr transportiert werden kann. Trotzdem ist eine der Maßnahmen, die jetzt die Folgen der niedrigen Flusspegel abmildern soll, LKW sollen auch sonntags fahren dürfen. Fast alle Bundesländer machen mittlerweile mit, das ist ja Bundesländersache, und haben das Sonntagsfahrverbot aufgehoben. Gewerkschaften sind dagegen, Umweltschützer sind dagegen und alle, die 10 Minuten drüber nachdenken, sind auch dagegen.
Naja, also der Bundesverkehrsminister Steffen Bilger von der CDU und auch Stimmen aus der Wirtschaft sind zumindest vorsichtig optimistisch, dass das, sagen wir mal, als Sofortmaßnahmen ein kleines bisschen Druck rausnehmen könnte. Jetzt als eine von mehreren Maßnahmen und auch nur kurzfristig. Die Fahrverbote sind ja in den meisten Bundesländern erstmal nur bis Ende August ausgesetzt.
Wir haben jetzt noch die Chance, durch Verlagerungen des Verkehrs nicht nur auf die Straße, sondern auch auf die Schiene oder auch auf der Wasser. Straße, wo es auch Ausweichmöglichkeiten zum Teil noch gibt, diese Versorgungsengpässe zu vermeiden. Also darum geht es, verschiedene Maßnahmen zu ergreifen, dass wir über diesen August kommen.
Der Preis wird auf jeden Fall sein, jeden Sonntag Superstaus. Wetten? Ich meine, du hast ja keinen einzigen LKW mehr dadurch, dass die auch sonntags fahren dürfen. Keinen. Und vor allem keinen einzigen LKW-Fahrer mehr. Weil wenn du dir die Zahlen anguckst, die IHK, die Industrie- und Handelskammer, sagt, dass jetzt schon rund 100.000 Fahrer und Fahrerinnen fehlen würden in Deutschland. Und die fahren, dürfen ja auch nicht mehr fahren, als sie fahren. Die dürfen ja auch nur 40 Stunden die Woche fahren und müssen ihre Pausen und Ruhezeiten einhalten.
Aber was du hast, ist eben mehr Flexibilität für die Transporte, ne? Per LKW. Also du kannst wichtige Fahrten vorziehen, du kannst anders terminieren und timen. Also ist doch klar, dass es das einfacher macht, kurzfristig Waren vom Schiff auf die Straße zu bekommen. Hier, hör mal einen Spediteur, Philipp Schmierler aus Bottrop in Nordrhein-Westfalen ist das, was der in den Tagesthemen gesagt hat.
Die Industrie und der Handel, die werden ihre Prozesse jetzt dementsprechend ändern, dass wir auch am Sonntag bei denen laden oder entladen können. Und dementsprechend werden wir dann den Sonntag als effektiven Werktag für uns nutzen können.
Ja, aber dann müssen sie die LKW an anderen Tagen stehen lassen, wie gesagt.
Ja, habe ich verstanden, das Argument. Aber es behauptet ja auch niemand, dass dadurch mehr gefahren wird, nur eben flexibler und effektiver. Und dadurch, also so verstehe ich die Speditionen, kann man dann eben auch insgesamt mehr transportieren und anders priorisieren.
Das Handelsblatt schreibt übrigens, dass die Aufhebung des Fahrverbots vom Volumen her quasi überhaupt keine Rolle spielt bei der Abmelderung der Niedrigwasserfolgen. Die haben Zahlen von so einer Frachtenbörse ausgewertet, Timo.com. An diesen Zahlen kannst du sehen, welche Waren von wo nach wo per LKW bewegt werden, beziehungsweise welche Transporte angefragt werden. Und da passiert gar nichts.
Naja, wir hatten jetzt einen Sonntag ohne Fahrverbote und da waren auch noch nicht alle Bundesländer dabei. Und die Aufhebung, die kam ja auch relativ kurzfristig. Also, dass so schnell jetzt keine dramatischen Änderungen in der Logistik passieren, ist doch dann auch klar, oder? Also ich glaube, das kann man erst in 2 bis 3 Wochen überhaupt auswerten, was dadurch bei den Speditionen passiert und dann wirst du sehen.
Ja, ich meine, du bräuchtest eh rund 100 LKW, um ein durchschnittliches Binnenschiff zu ersetzen. 100 für ein Schiff. Also als Beispiel, auf dem Rhein bei Köln, ja, ich habe die Zahlen angeschaut, da fahren jeden Tag durchschnittlich 400 Schiffe vorbei. Was heißt das? Mein liebes Mathe-Genie Christoph Schrag, du bräuchtest jeden Tag 40.000 LKW-Ladungen, um das zu ersetzen. Das ist doch total beknackt.
Warum regst du dich da eigentlich so drüber auf? Also ich verstehe den Wurf gerade nicht so.
Ja, aber es regt mich auf, weil es so eine Symbolpolitik ist. So, die toll klingt und die Handlungsfähigkeit suggeriert, aber die eigentlich überhaupt nichts bringt. Und aber das finde ich.
Aber die Aufhebung des LKW-Fahrverbots soll doch auch nur eine von mehreren Maßnahmen sein, um eben ja, diesem Niedrigwasser zu begegnen. Es sollen ja auch mehr Waren auf die Schiene kommen. DB Cargo, die sich darum kümmern, die wollen jetzt die Kapazitäten erhöhen, haben sie gesagt.
Ja, allerdings haben die an den für den Schiffersatz wichtigen Strecken gerade mehrere Baustellen und Sperrungen. Das habe ich auch gelesen. Also, es betrifft ja hauptsächlich Strecken entlang des Rheins, logischerweise, und irgendwie deine Peripherie. Weil 80% aller Waren, die per Binnenschiff unterwegs sind, in Deutschland gehen über den Rhein und die Nebenflüsse.
Aber das, also, man wird ja zum Infrastrukturexperten. Das Handelsblatt schreibt, dass DB Cargo ganz zuversichtlich ist, dass sie relativ kurzfristig zumindest ein bisschen was kompensieren und Kapazitäten auch schaffen können. Also du musst das auch nicht alles schlecht und kleinreden, da passiert.
Nein,
also,
aber ich finde das irgendwie so müßig. Denn man muss doch vor allem gucken, wie man das jetzt langfristig und in Zukunft macht. Also es sind 7-8% des Güterverkehrs, der in Deutschland über das Wasser geht. Das ZDF hat da eine ganz geile Seite mit so Tortendiagrammen zu auf seiner Webseite. Da kann man genau gucken, ne, mit anklicken, was geht über welchen Weg wird das transportiert und so. Das klingt erstmal nicht viel, 7-8%. Aber wie wir schon besprochen haben, das sind ja Sachen, die man einfach am allerbesten und günstigsten per Binnenschiff transportiert. Darauf ist die Industrie eingestellt, darauf sind die Produktionsmechanismen eingestellt. Und wir werden jetzt aber immer wieder diese Dürre erleben in Zukunft. Das wird ja jetzt kein Einzelfänomen bleiben, das glaubt doch keiner. Also was tun? Das Niedrigwasser jetzt wird am Ende für 1-2 Milliarden Euro Einbußen sorgen dieses Jahr, sagt das Kiel-Institut für Weltwirtschaft.
Ja,
das
ist ja. Du brauchst halt eine komplette Dürrestrategie. Also brauchst Notfallpläne, musst gucken, was du rund um die Flüsse bauen kannst, damit die Pegel stabiler bleiben, also Schwammlandschaften oder wie das heißt.
Ja.
So, und was Bilger ja auch noch angekündigt hat, das ist Niedrigwasserschiffe wieder stärker zu fördern. Also Schiffe, die so gebaut sind, dass sie auch bei relativ niedrigem Pegel vollbeladen fahren können. Also dafür waren die Fördermittel zuletzt halbiert worden. Jetzt will Bilger das wieder aufstocken, steht im Spiegel. Und die Flüsse ausbauen, die will er auch.
Ja, also und dann, ausbauen, ausbaggern.
Ja, so verstehe ich das. Also wobei Bilger ja auch immer nur gesagt hat, dass die Flüsse ja ausgebaut werden sollen und dass die Wasserstraßen Unterstützung verdienen würden. Also das Wort ausbaggern oder Fahrrinnen vertiefen, das hat er jetzt bisher so nicht in den Mund genommen. Aber ich meine, was soll sonst damit gemeint sein?
Ja, also die Ökosysteme da einmal auf links drehen, was ja passieren kann, wenn man Flüsse vehement ausbaggert.
Der Verkehrsminister argumentiert, dass die Binnenschifffahrt das umweltfreundlichste Verkehrsmittel überhaupt ist und dass man Voraussetzungen dafür schaffen muss, dass das eben so bleibt. Das
aber sein Kollege Carsten Schneider, also Bundesumweltminister von der SPD, ist ja gegen Ausbaggern. Der ist da eher auf der Seite von Naturschützern wie dem NABU, die sagen, also man kann nicht und man sollte nicht Flüsse wie Kanäle ausbaggern, sondern man sollte das Gegenteil machen, was du gerade meintest mit den Schwammlandschaften und so, man sollte die renaturieren, weil Flüsse mit naturbelassenen Seitenarmen und Auenlandschaften, sagen die, und der Bundesumweltminister schließt sich da offenbar an, das Wasser besser halten würden als für die Schifffahrt optimierte Flüsse, wovon am Ende dann auch die Schifffahrt profitiert. Ne? Mhm. Und ich finde, bei diesen Rinnen, wenn du jetzt denkst, du siehst doch jetzt schon vor deinem geistigen inneren Auge tiefere Rinnen ohne Wasser vor dir, oder? Wie tief will man graben?
Ich meine, durch die ganzen anderen Krisen in der Welt, er ist halt so ein tierischer Druck auf dem Kessel, das ist meine Einschätzung, dass man immer sofort Maßnahmen braucht, also sofort Ideen haben muss, sofort Probleme beheben. Ja, und dann ist jetzt eben Fahrrinne vertiefen wahrscheinlich schneller wirksam, als Flüsse zu renaturieren. Und
was meinst du mit Druck auf dem Kessel?
Naja, dass jeder kleinste Rückgang von Produktion, zum Beispiel aus Klimagründen, sofort Panik erzeugt. Weil Wirtschaftswachstum, Inflation, alles super wichtig, dass man das in entsprechenden Werten hält. Also so, als wäre gar keine Zeit, mal vernünftig zu überlegen, wie sinnvoll und nachhaltig produziert werden kann, wie man welche Verkehrswege nutzt, welche Maßnahmen wirklich langfristig auch gut sind.
Also als wäre man immer nur damit beschäftigt, die nächste Krise provisorisch zu versorgen und dann die nächste, weil die Produktion muss weitergehen, egal ob Krieg oder Dürre oder so, meinst du?
Ja, ja, und dann diskutiert man eben über Lkw-Fahrverbote anstatt über Klimawandel oder über Marktmechanismen.
Ja, aber es hängt doch alles zusammen.
Ja, wenigstens du verstehst mich doch am Ende. So, was war sonst noch?
Die EU hat eine neue Verpackungsverordnung. Christoph?
Sorry, ich war kurz ein Eigengenickt. Also ja, Verpackungsverordnung. Cool, krass. Ey, cool. Was war sonst noch?
Das, hör mal auf. Das ist wirklich big. Das, ja, es klingt erstmal langweilig, aber es ist wirklich ein Thema. Weil bis 2030 sollen Verpackungen in der EU zum allergrößten Teil recycelbar sein. Das ist das Ziel. Dazu und zu anderen Maßnahmen, um Müll zu vermeiden und besser zu recyceln, gibt es jetzt eine 124-seitige Verordnung, wie das gelingen soll. Und die ersten Änderungen sind diese Woche in Kraft getreten.
Ja,
und das,
ja ich weiß, habe ich auch gelesen. Es ist nur so frustrierend, weil es wieder so ein, ja, ich will jetzt nicht in die gleiche Kerbe wieder schlagen, so die Verdrossenheit der EU, aber es ist so ein EU-Ding, wo man das Gefühl hat, die regulieren irgendwie wild drauf los, ohne vorher die Folgen genau abzusehen. Und das führt dann wieder zu so einer, ja, eben EU-Verdrossenheit, die gar nicht sein müsste, weil eigentlich hat sich die EU da total sinnvolle Sachen überlegt, nur offenbar schlecht umgesetzt. Aber ja, lass drüber reden.
Dann lass uns doch erstmal über das Gute reden. Okay. Es gelten jetzt viel höhere Grenzwerte für künstliche, nicht abbaubare Chemikalien, die in Lebensmittelverpackungen benutzt werden dürfen. Sogenannte PFAS oder PFAS, wenn man es so verenglischt. Und diese Regelung ist super. Das sagen viele Umweltschützer und das hat auch Philipp Held von der Verbraucherzentrale NRW, dem ARD-Studio in Brüssel, gesagt.
Gerade diese Beschränkung von PFAS ist Gold wert für alle Verbraucherinnen, weil es unsere Gesundheit natürlich schützt. Und es bedeutet ja auch, es wird weniger PFAS global hergestellt, weil natürlich auch in den Orten, wo PFAS produziert worden, auch massiv die Umwelt verschmutzt wurde. Und durch diese Beschränkung wird das in Zukunft einfach immer weniger. Das ist also richtig gut für uns, auch wenn wir es jetzt beim Kaufen irgendwie gar nicht sehen oder spüren.
Ja, das finde ich ja auch gut. So, also auch, dass ab 2030 zum Beispiel nur noch angemessen große Verpackungen beim Onlinehandel verwendet werden dürfen. Also maximal 50% Leerstand im Karton und nicht diese Riesendinger, ja, wenn du irgendwie in den
Club.
So. Und dass jedes EU-Land bis 2029 Einwegpfand einführen muss, also wie bei uns auf Cola-Dosen zum Beispiel, super. Gibt es ja in Spanien und Italien bislang gar nicht. Alles ja, top.
Und bis 2030 werden dann so Mini-Verpackungen verboten.
Ja.
Weißt du, die kleinen Shampoo-Flaschen im Hotel, Ketchup-Tütchen, Plastiknetze für Obst. Und es wird dann auch Mehrwegflaschen für zum Beispiel Öl geben und Mehrweg-Konservenverpackungen, ja, und so. Das ist
alles richtig. Absolut,
das ist das,
absolut
so muss
richtig.
Das sein.
So, ich meine, jeder EU-Bürger verbraucht im Jahr im Schnitt 178 Kilo Verpackungsmüll. In Deutschland sind das sogar 215 Kilo pro Kopf, habe ich bei der Tagesschau gesehen. Also es ist ja irre. Das wird Zeit natürlich für mehr Mehrweg und weniger Verpackung einfach wegschmeißen. Gut, aber
jetzt kommt's.
Die neue Verordnung sorgt aktuell in der Praxis dafür, dass kleine Online-Händler ihren Versand ins EU-Ausland teilweise einstellen.
Ja, das habe ich natürlich auch drüber gelesen. Das ist rein verrückt. Ach. Lass uns mal versuchen, das so deutlich wie möglich zu erklären, warum.
Also, in Zukunft ist der Händler dafür verantwortlich, dass die Verpackung seiner Waren in dem Ziel-EU-Land ordnungsgemäß recycelt wird. Viel Spaß. Wer die Verpackung in den Verkehr bringt, der muss auch zusehen, dass sie korrekt behandelt wird.
Ja, ja, aber noch genauer. Also es geht auch um die Verpackung, in der und mit der die Ware versandt wird. Also nicht nur um die, in die sie verpackt ist. Mhm. Also einfach gesagt, es geht auch um das Paket, den Karton. Der muss bestimmten EU-Normen entsprechen und es muss künftig vor Verwendung erklärt werden, dass der Karton alle Richtwerte einhält. Das muss in einer sogenannten Konformitätserklärung passieren, die auch noch in Übersetzung in der Sprache des Ziellandes vorliegen muss. Und nun schreibt die Süddeutsche, ist die Frage, wer ist dafür verantwortlich? Du hast jetzt so gesagt, so die Händler, ne? Aber wer wer ist für den Karton verantwortlich? Der Hersteller oder auch der Händler, der den Karton benutzt? Wer bringt den jetzt in Umlauf? Es ist totale Grauzone, es ist rechtlich nicht eindeutig und es ist überhaupt keine Kleinigkeit, denn das ist aufwendig und teuer, das alles umzusetzen. Und wer das falsch macht, der muss mit Geldbußen rechnen.
Naja. Und die Händler, die müssen ja in dem jeweiligen Land noch eine Art Recycling-Verantwortlichen benennen.
Ja, das auch noch.
Der für die korrekte Entsorgung der Verpackung verantwortlich ist.
Ja, und das ist echt Arbeit. Also stell dir vor, ich habe so ein paar Beispiele im Internet gelesen, es gibt echt viele mittlerweile. Du bist so ein Händler für, sagen wir, Spezialschrauben. So ein Ein-Mann-Betrieb in einem Anbau neben deiner Garage. Da hast du Schrauben, die hat sonst keiner und die verschickst du nach ganz Europa in die EU. Es lohnt sich nicht mehr, weil die Kosten ab jetzt viel zu hoch sind für so ein Ein-Mann-Betrieb, das irgendwie alles zu machen. Also der Bundesverband Versandhandel geht davon aus, dass viele Kleinsthändler ihre Geschäfte zurückfahren werden.
Da muss ich schauen, wie viele Bestellungen ich nach Frankreich schicke oder nach Polen und ob es sich dann überhaupt lohnt, wirklich diesen finanziellen, wirtschaftlichen Aufwand zu betreiben. Und das führt dann im Zweifelsfall dazu, dass ich dann vielleicht in manche Länder nicht mehr liefere.
Eva Behling vom Bundesverband Versandhandel, sie leitet da die Rechtsabteilung, hat sie im RBB 24 Inforadio diese Woche so gesagt.
Also verrückt ist ja auch, Teile der Regeln gab es offenbar schon länger, hat der WDR geschrieben. In der Süddeutschen war auch ein Artikel dazu, dass sich tausende kleine Händler offenbar seit Jahren rechtswidrig verhalten und das gar nicht wissen. Also es hat niemand gemerkt. Aber jetzt sind die eben im Fokus, weil sich die gesamte Verpackungsverordnung ändert.
Klar, also du willst dir doch an den Kopf greifen, oder? Da machen sie eine neue Verordnung, die ja das richtige und absolut progressive Ziel hat, dass die EU früher oder später klimaneutral wird. So, ne? Also, aber dann setzen sie das derart kompliziert und kleinteilig auf, dass sie manchen dadurch die Geschäftsgrundlage nehmen. Das ist doch absurd, oder? Also man fragt sich doch, weil wir wissen das ja nicht, wie so dieses riesige Ding da arbeitet, die EU, aber spielen die das vorher nicht einmal durch? In so einem Planspiel, welche Gesetze für wen dann bedeuten in der Umsetzung, machen die
oder
das nicht?
Oder es wird komisch kommuniziert, ich weiß es nicht. Und das heißt ja auch, es gibt eben kein EU-weites Recycling-System und es gibt auch keine EU-einheitlichen Regeln.
Ja, zumindest noch nicht. Es gibt die einheitliche Regel, dass man sich an die Recycling-Gesetze im Zielland halten muss, als Versender der Verpackung.
Ja,
also aber die Recycling-Gesetze sind unterschiedlich.
Also, manchmal macht es einem die EU ganz schön schwer, sie zu lieben.
Aber wir bleiben trotzdem monogam treu, oder?
Absolut. Der EU,
ja.
Nützt ja nichts.
Nützt nichts. Und das ist?
Das ist die Lösung.
Für welches Problem? Verpackungsmüll?
Nee, Niedrigwasser, Transportprobleme. Kamele statt Kutter. Leistungsstark, umweltfreundlich und vor allem braucht kaum Wasser. Einmal 200 Liter rein, reicht für 4 Wochen.
Genial. Wie viel schleppt so ein Kamel weg?
300 Kilo.
Okay. Also wenn so ein Binnenschiff, was hatten wir da an Zahlen rausgesucht, rund 2000 Tonnen schafft,
brauchst du
6.500 Kamele, um ein Schiff zu ersetzen.
Naja, stell dir das mal vor auf deutschen Autobahnen. Back to the roots.
Und was sagen die Tierschützer dazu?
Ja, also besser die als Autos, sag ich mal. Tschüss.
Tschüss.
Finde ich ehrlich gesagt, oder? Stell dir doch mal vor, alles voller Kamele. Sensation.
Stell dir mal vor, alles voller alles Kamele. Und das als Positivvision.
Dein Auge reicht.
Es wird echt so heiß in dieser Butze. Hast du das mitbekommen mit diesen 700.000 Euro Bargeld, die in Sizilien an den Strand angetrieben wurden?
Was?
Habe ich im SWR gehört. Am helllichten Tag an einem Strand auf Sizilien schwemmten da plötzlich paketeweise so dicke Geldbündel, wasserdicht verpackt in Plastiktaschen an den Strand. So, Sommerferienzeit, Hauptreisezeit, haufenweise Badegäste, die sind durchgedreht vor Freude. Die haben richtig zugegriffen und sich das in die Badenhosen gesteckt und wollten mit dem Geld direkt abhauen. So, so dann kam aber die Polizei. Relativ schnell mit einem relativ großen Aufgebot. Also es waren wohl mehrere Einheiten und auch mehrere Spezialeinheiten und so beteiligt und so. Und die haben die Urlauber dann aufgehalten und haben die Kohle zurückgefordert und haben das meiste, aber nicht alles, wieder einsammeln können, ist jetzt so die Vermutung. Weil das nämlich wahrscheinlich Drogengeld war oder sowas in der Art. Und das wurde offenbar, so haben das Augenzeugen beobachtet und das steht wohl auch so im Polizeibericht, wurde von einem vor der Küste ohne Sprit treibenden Motorboot ins Meer geworfen, als die Polizei, die Küstenwache, das Boot kontrollieren wollte. So, und dann haben die das schnell über Bord geschmissen und dann ist das langsam an den Strand geschippert. Und ich habe gedacht, stell dir mal dieses Wechselbad der Gefühle vor. Ich habe mir dann vorgestellt, ich liege am Strand und ich finde 10.000 Euro. Und wie das so ist bei Geldgewinnen, man freut sich erstmal. Das ist ja erstmal irgendwas, da wird irgendein Belohnungssystem aktiviert und so. Und es ist erstmal so, yeah, 10.000. Du hast das in Gedanken schon, die Hälfte auszugeben. Ich lade alle ein und so. Und 20 Minuten später steht da die Polizei und sagt, nein, gib das Geld mal wieder her, mein Freund. Das ist
der Hammer. Ja, du musst dann, wenn sowas passiert, musst du sofort den Strand verlassen.
Ja, oder einfach das Geld sofort, vielleicht nicht einstecken.
Nein, du musst sofort, dann musst du den Strand, du kannst nicht beides haben. Das ist zu gierig. Ja, dann ab an den Strand.
Bis gleich.